Man kann die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert, denke ich, nicht verstehen, wenn man beiseite schieben wollte, dass diese Frage, ja, die soziologische Frage, auf dem Hintergrund einer ganz anderen Frage auftaucht, nämlich der Frage nach der Religion. Kritik und Gesellschaft nach Hegel fängt mit der Frage nach der Religion an. Die Kritik der Gesellschaft ist nämlich aus der Kritik der Religion hervorgegangen oder, um es in einem Marx-Zitat zu sagen, die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Wir werden uns also mit frommen Dingen befassen müssen. Was geht überhaupt in den Köpfen Gläubiger vor? Darüber streiten sich die Junghegelianer zuerst. Und da bilden sie Denkformen und Kategorien aus, die sie dann für soziale Fragen übersetzen. Das will ich Ihnen vorstellen. Und Sie werden sehen, bei diesen Übersetzungen wird es dann Widerstreit geben. Denken und Glauben, Philosophie und Religion für Hegel, das hatte ich ja letztes Mal ausgeführt, waren Glauben und Denken in ihrem Wesen identisch, zugleich. Die Religion, so sagt Hegel, spricht die ewige Wahrheit auf der Ebene der Symbole aus. Die Philosophie tut dasselbe auf der Ebene von Begriffen. Also, hier haben wir wieder eine identitätsphilosophische Voraussetzung. Der Unterschied von Religion und Philosophie, die Differenz ist, das können Sie jetzt selber auch schon nach dem letzten Mal Gesagten weiterformulieren, ist eine Frage des Prozesses, ein Werden, nämlich der Bewegung vom Symbolischen zum Rationalen. In der Philosophie, so Hegel eben, ist die Religion gut aufgehoben, in diesem mehrfachen Sinne des Wortes. Sie ist gut aufgehoben. Und der Glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der kann nur solche Philosophen durcheinanderbringen, die sich einen Gott fantasieren, der am siebten Tag nach Vollendung der Schöpfung sagt, tut mir leid, Jungs, war nur so eine Idee. Das war eben nicht Hegels Auffassung. Hegel dachte anders. Nicht Gott hat sich bei uns zu entschuldigen, sondern wir bei ihm für die Missetaten, die wir begangen haben, die wir in seinem Werk anrichten. Das Ganze der Schöpfung, also die Totalität, ist ein Prozess, so Hegel. Und die menschliche Geschichte darin ist nach Hegel vernünftig betrachtet Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, wie seine berühmte Formulierung heißt. Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Und dieser Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, das ist eben in der Sprache der Religion, symbolisch gesprochen, die Offenbarung Gottes in der Weltgeschichte. Das ist eben zugleich Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, philosophisch gesprochen, ist zugleich, religiös gesprochen, die Offenbarung Gottes in der Weltgeschichte. Und wenn in der Bibel steht, die Wahrheit wird euch frei machen, so kann der Philosoph Hegel dem nur zustimmen. Das Zitat müssen Sie sich mitschreiben, steht hinten in goldenen Lettern am KG1. Die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht? Geschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Okay, ich fange an mit zwei Junghegelianern, deren Kritik der Religion Vorlagen für die Kritik der Gesellschaft nach Hegel darstellen, nämlich mit Ludwig Feuerbach und Bruno Bauer. Ich gebe Ihnen noch die Lebensdaten dazu. Haben Sie noch dahinter. Sie sehen, das ist eine Generation. Der junge Marx orientiert sich an diesen beiden Kritiken der Religion. Man kann zunächst, sagen, Marx, der sozusagen als Student in diesen intellektuellen Zirkel da hineinkommt, ihn mitkonstituiert, Marx ist zunächst 50% Feuerbachianer und 50% ein Verfechter Bruno Bauerscher Position. Ja, zunächst also zu Feuerbach. So ungefähr soll er ausgesehen haben. Die Bedeutung des Junghegelianers Feuerbach kann man überhaupt nicht überschätzen. Er begründet die Anthropologie neu, indem er zwischen Religionskritik, Philosophiekritik und Naturwissenschaft dieses Fach ansiedelt. Feuerbach hat das Phänomen der Projektion theoretisch geadelt und auf seinen Schultern wird dann Sigmund Freud seine Kompensationstheorie, seine Sublimationstheorie aufbauen. Darüber ist in anderen Vorlesungen etliches gesagt. Hier interessiert uns Kritik und Gesellschaft nach Hegel. Das Hauptwerk hat den Titel Das Wesen des Christentums von 1841. Der erste Satz, der Anfang, gibt schon den Ton an. Da heißt es, Tiere haben keine Religion. Tiere haben keine Religion. Damit fängt es an. Was ist Religion? Ich will versuchen, den Feuerbachschen Gedanken kurz zu skizzieren. Das Buch ist 400-500 Seiten dick. Wenn Tiere keine Religion haben, so muss es sich um etwas spezifisch Menschliches handeln. Und Feuerbachs geniale Idee war nun, das Schöpfer- und Geschöpfverhältnis, also Gott hat Himmel und Erde und die Menschen erschaffen, Schöpfer- und Geschöpfverhältnis, umzudrehen. Umkehrung, nicht Gott schafft den Menschen, sondern der Mensch schafft sich einen Gott. Modern gesprochen eben, er projiziert etwas von sich auf etwas anderes und dieser Vorgang der Projektion ist ihm nicht bewusst. Wenn die Theologie davon ausgeht, dass Gott die Welt aus bewusstem Willen heraus geschaffen hat, so geht Feuerbach davon aus, dass der Mensch seinen Gott unbewusst als eine Projektion geschaffen hat. Das ist die berühmte Feuerbachsche Projektionsthese und grob geschätzt stehen ca. 90% der nachfolgenden säkularisierten Intellektuellen bis heute auf diesem Feuerbachschen Fundament. Die Religion ist eine Schöpfung des Menschen. Frage ist nun, was ist der Inhalt der Projektion? Also die Frage von Feuerbach, was projiziert der Mensch auf einen Gott? Seine Antwort lautet, Feuerbachs Antwort, ich zitiere, Gott ist das offenbare Innere, das ausgesprochene Selbst des Menschen. Die Religion ist die feierliche Enthüllung der verborgenen Schätze des Menschen, das Eingeständnis seiner innersten Gedanken, das öffentliche Bekenntnis seiner Liebesgeheimnisse. Zitat Ende. Also der Inhalt der Religion, es sind menschliche Inhalte. Es sind Wünsche, Vorstellungen, Ängste, Sehnsüchte menschlicher Art, die projiziert werden. Und zwar sind es gerade solche Themen und Inhalte, die ganz besonders wichtig sind. Also wenn Menschen eine menschliche Qualität zu einer göttlichen Qualität machen, so heißt das, dass sie gerade diese menschliche Qualität für besonders relevant finden, sie als für wesentlich erachten. Zitat Feuerbach, aus seinem Gotte erkennst du den Menschen und ihn wiederum aus dem Menschen seinen Gott. Zitat Ende. An anderer Stelle, das Wissen des Menschen von Gott ist das Wissen des Menschen von sich selbst. Es ist aber ein indirektes Wissen, weil diese Tatsache der Projektion geleugnet wird. Soweit das Grundmodell. Wir müssen jetzt noch erklären, was für Feuerbach denn der menschliche Inhalt speziell der christlichen Religion ist. Auf früheren Stufen der Religion ist dieser Projektionsvorgang schon leicht zu fassen und viele antike Schriftsteller haben das auch schon beobachtet. Menschen, die Regen brauchen, machen sich einen Regengott. Menschen, für die das Eisen und die Werkzeuge aus Eisen eine wichtige Rolle spielen, die drücken ihrem Gott einen Hammer in die Hand. Wandernde Völker, Hirtenvölker, die den heiligen Fluss oder den heiligen Berg jetzt nicht mitnehmen können, die machen eben das Feuer als etwas, was man überall anzünden kann und das die Wölfe von den Viehherden vertreibt zu ihrem Gott. Sie haben einen Feuergott und so weiter. Was ist aber der menschliche Projektionsinhalt der christlichen Religion, das Wesen des Christentums, also der Religion, die sich auf Christus als Sohn Gottes beruft. Hören wir Feuerbach dazu. Jetzt muss ich das eben suchen. Der klarste und unwidersprechlichste Beweis, heißt es im Wesen des Christentums, der klarste und unwidersprechlichste Beweis, dass der Mensch in der Religion sich als göttlicher Gegenstand, als göttlicher Zweck Objekt ist, dass er also in der Religion nur zu seinem eigenen Wesen, nur zu sich selbst verhält, ist die Liebe Gottes zum Menschen, der Grund und Mittelpunkt der christlichen Religion. Gott entäußert sich um des Menschen willen selbst seiner Gottheit. Hierin liegt der erhebende Eindruck der Inkarnation, also der Menschwerdung Gottes, homo factus est, er ist Mensch geworden, wie es im Credo heißt. Und Feuerbach fährt fort, das höchste, das bedürfnislose Wesen demütigt und erniedrigt sich um meinetwillen. Wie kann der Wert des Menschen höher ausgedrückt werden, als wenn Gott um des Menschen willen Mensch wird, wenn der Mensch der Endzweck, der Gegenstand der göttlichen Liebe ist? Die Liebe Gottes zum Menschen ist eine wesentliche Bestimmung des göttlichen Wesens. Gott ist ein mich, den Menschen überhaupt, liebender Gott. Die göttliche Liebe verursacht, erweckt die menschliche Liebe. Lasset ihn uns lieben, denn er hat uns erst geliebet, Neues Testament. Und Feuerbach schließt, was liebe ich also in und an Gott? Fragezeichen. Antwort, die Liebe. Und zwar die Liebe zum Menschen. Zitat Ende. Also, das ist nicht kompliziert. Der anthropologische Inhalt der christlichen Religion ist die Liebe zum Menschen, die menschliche Liebe. Das ist ein Fund und der wird sehr wichtig werden, insbesondere für Marx, wie wir heute noch sehen werden. Zuvor aber die Frage, wie kommt es überhaupt zu diesem eigenartigen Projektionsvorgang selbst? Da er vom Menschen ausgeht, muss irgendetwas im Menschen sein, das diesen Projektionsvorgang möglich macht. Dieser Projektionsvorgang, ich projiziere etwas von mir auf einen Gott, ist ja eine Entzweiung des Menschen mit sich. Feuerbach schreibt, ich zitiere, der Mensch setzt sich Gott als ein ihm entgegengesetztes Wesen gegenüber. Gott ist nicht, was der Mensch nicht, was Gott ist. Gott ist das Unendliche, der Mensch das endliche Wesen. Gott ist vollkommen, der Mensch unvollkommen. Gott ewig, der Mensch zeitlich. Gott allmächtig, der Mensch unmächtig. Gott heilig, der Mensch sündhaft. Zitat Ende. Es handelt sich also immer um Gegensätze. Die Frage ist jetzt, welche menschlichen Eigenschaften könnten Quelle dieser Gegensätze sein, dieser Entzweiung sein? Und Feuerbachs Antwort lautet, ich zitiere, Gott als Extrem des Menschen gedacht, ist das objektive Wesen des Verstandes, das reine, vollkommene, mangellose göttliche Wesen ist das Selbstbewusstsein des Verstandes, das Bewusstsein des Verstandes von seiner eigenen Vollkommenheit. Der Verstand weiß nichts von den Leiden des Herzens, er hat keine Begierden, keine Leidenschaften, keine Bedürfnisse und eben darum keine Mängel und Schwächen wie das Herz. Der Verstand ist das neutrale, apathische, unbestechliche, unverblendete Wesen in uns, das reine, affektlose Licht der Intelligenz. Zitat Ende. Und das ist nun eine ganz überraschende Antwort. Die Quelle des Projektionsvorgangs soll ausgerechnet der Verstand sein. Wir müssen uns dieses Modell noch einmal ansehen. Also, der Mensch macht seinen Gott, er entzweit sich. Er selbst auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite. Jeder hat, was der andere nicht hat. Trotzdem ist es ja, weil es sich um Projektionen handelt, immer nur der Mensch, um den es geht. Also muss es etwas Gegensätzliches in der menschlichen Natur selbst geben. In der Anthropologie des Menschen muss ein Gegensatz sein, der diesen Projektionsvorgang in Gang setzt. Was gibt es Gegensätzliches in der Anthropologie des Menschen? Es muss sich ja um etwas handeln, was dem Gefühl der Einheit des Menschen, also der Nicht-Gegensätzlichkeit des Menschen, widerspricht. Also horchen wir in uns hinein. Wer ist der Widerspruchleistende? Was ist die widerspruchleistende Seite? Feuerbachs Antwort: Es ist der Verstand, die Einrede des Verstandes. Die Einrede des Verstandes, was das Gefühl der Einheit zerstört, es ist das kategorische, rücksichtslose Bewusstsein der Sache als Sache, so Feuerbach. Also was die Einheit unserer Identität, unseres Selbstempfindens widerspricht, das ist die Einrede des Verstandes. Die Anthropologie, die anthropologische Spaltung zwischen Verstand und Rest, um das zunächst mal so zu sagen, ist sozusagen die Quelle des Projektionsvorgangs. Der Verstand ist immer das, was uns in Widerspruch mit unseren teuersten persönlichen Intentionen bringt. Es ist diese Zerrissenheit, wie Feuerbach dann weiter ausführen wird, metaphorisch gesprochen von Kopf und Herz. Die menschliche Anthropologie, Mensch ist zerrissen in Kopf und Herz. Diese Zerrissenheit von Kopf und Herz, die lässt uns einen perfekten, allwissenden, allmächtigen Gott im Gegensatz zu uns projizieren. Wir kehren sozusagen unsere innere Zerrissenheit nach außen, wir objektivieren sie im Gegensatz von Gott und Mensch. Also, wenn Sie sich das ein bisschen verdeutlichen wollen, so in einem Schema, hier müsste man die Projektionslinien eintragen zwischen Gott und Mensch, dann gibt es diese Attribute des Göttlichen, die göttliche Liebe, die göttliche Vernunft, und die untere Linie wäre die anthropologische. Der Mensch macht sich seinen Gott. Gott ist das Geheimnis der Anthropologie, und zwar in doppelter Weise, nämlich der Form des Gegensatzes nach und der Identität des Inhalts nach. Der Form des Gegensatzes nach, also als Verstand, Vernunft, Gesetz, Kopfangelegenheit, könnte man sagen, und der Identität des Inhalts nach, als Liebe, als Herzensangelegenheit. Der Mensch, das ist eben anthropologisch gedacht, die Gattung Mensch. Als Kollektiv gesehen hat die Gattung Mensch einen Kopf und ein Herz. Der Kopf, das ist die Fähigkeit zur Theorie, die in der Religion als ein Zuruf Gottes, etwa bei der Offenbarung der mosaischen Gesetzestafeln, projiziert wird. Und das Herz, das ist die Liebe, die profane Liebe, die Liebe des Menschen. Und bei Gattung, wenn Feuerbach von Gattung redet, dann sollten Sie durchaus an die Ehegatten denken, an das sich liebende, das sich begattende Paar. Also die profane Liebe, die in der Religion eben als heilige Liebe projiziert wird. Ja, soweit das Grundmuster der Feuerbachschen Religionskritik, über die es natürlich noch viel mehr zu sagen ist, zu sagen gäbe. Wie nimmt Marx das auf? Wie nimmt Marx Feuerbach auf? Und ich gehe gleich auf den zentralen Text am Ende der junghegelianischen Phase, wo das gebündelt erscheint, die berühmten ökonomisch-philosophischen Manuskripte, oft auch Pariser Manuskripte genannt, weil sie im Pariser Exil verfasst wurden. Marx greift den Feuerbachschen Begriff des Menschen, der Gattung auf, der Gattung Mensch, und schreibt, jetzt die Zitate sind alle, die ich habe, aus diesen ökonomisch-philosophischen Manuskripten: Der Mensch ist ein Gattungswesen, der Ausgangspunkt. Und Marx nimmt diesen Begriff der Gattung ganz in diesem feuerbachschen Sinne des menschlichen Liebesvermögens auf. Gattung, Sexualität, die liebende Ich-Du-Beziehung, das gehört alles zusammen. Der Begriff der Gattung, anthropologisch gefasst, hat er eine natürliche, biologische und eine kulturelle Seite, wenn man so will, eine Kopfseite, eine Herzseite. Kulturelle, Marx sagt, eine humanistische Seite. Tiere haben keine Religion, bekanntlich, die aufeinander verweisen. Also, wenn wir das schematisch darstellen, das ist die falsche. Ich will Ihnen eine Passage vorlesen, die das deutlich macht. Da heißt es bei Marx, ich zitiere, das unmittelbare, natürliche, notwendige Verhältnis des Menschen zum Menschen ist das Verhältnis des Mannes zum Weibe. In diesem Verhältnis erscheint also sinnlich auf ein anschaubares Faktum reduziert, inwieweit dem Menschen das menschliche Wesen zur Natur oder die Natur zum menschlichen Wesen des Menschen geworden ist. Also, menschliches Wesen des Menschen würden wir sagen mit Kultur des Menschen, der Humanist, in einem humanistischen Sinne. Es geht weiter. Aus diesem Verhältnis, also im Verhältnis von Mann und Frau, aus diesem Verhältnis kann man also die ganze Bildungsstufe des Menschen beurteilen. Das ist im Grunde ein Programm für Gender Studies, was hier vorliegt. Nicht? Aus dem Verhältnis von Mann und Frau kann man die ganze Bildungsstufe des Menschen beurteilen. Es geht weiter, das Zitat. Aus dem Charakter dieses Verhältnisses, also Mann-Frau, folgt, inwieweit der Mensch als Gattungswesen, als Mensch sich geworden und erfasst hat. Das Verhältnis des Mannes zum Weib ist das natürlichste Verhältnis des Menschen zum Menschen. In ihm zeigt sich also, inwieweit das natürliche Verhalten des Menschen, wir würden sagen das biologische Verhalten des Menschen, menschlich, wir würden sagen menschlich im Sinne von menschlicher Kultur ist, oder inwieweit das menschliche Wesen ihm zum natürlichen Wesen, inwieweit seine menschliche Natur ihm zur Natur geworden ist. Geht noch weiter, in diesem Verhältnis, also Mann-Frau-Verhältnis, zeigt sich auch, inwieweit das Bedürfnis des Menschen zu einem menschlichen Bedürfnis ist, inwieweit ihm also der andere Mensch als Mensch zum Bedürfnis geworden ist, inwieweit er in seinem individuellsten Dasein zugleich Gemeinwesen ist. Sie merken, da ist doch dieser, das Hegelsche zugleich ist auch da, nicht in seinem Individuellen zugleich Gemeinwesen. Also, wer Mensch sagt, sagt Gattung Mensch und wer Gattung Mensch sagt, sagt Verhältnis von Mann und Frau. Marx setzt sozusagen mit einer gegenderten, sexualisierten Anthropologie ein, einer Anthropologie des Paares. Und dieses Verhältnis Mann-Frau ist ein Indikator dafür, inwieweit wir mit unserer eigenen biologischen Natur menschlich-kulturell umgehen, inwieweit eben unsere Natur menschlich ist. Es liegt eben an den Verhältnissen. Oder früher sagte man mal Beziehungskisten. Ne? Es liegt an den Verhältnissen, die, wie die verschlungenen Formulierungen in diesem Zitat ja zeigen, das Dritte sind. Das Dritte, das zwischen Naturalen und Humanen vermittelt. Und darum feiert Marx die Feuerbachschen Schriften. 1844, zitiere das, von Feuerbach, sagt Marx, datiert erst die positive, humanistische und naturalistische Kritik. Je geräuschloser, desto sicherer, tiefer, umfangreicher und nachhaltiger ist die Wirkung der feuerbachischen Schriften, die einzigen Schriften seit Hegels Phänomenologie und Logik, worin eine wirkliche theoretische Revolution enthalten ist. Zitat Ende. Und im Zentrum dieser theoretischen Revolution steht eben die humanistisch-kulturelle und die naturalistische, biologische Hervorhebung des Gattungsbegriffs, des Begriffs der Liebe eben in diesem doppelten biologisch-kulturellen Sinne, natürlich-humanistischen Sinne. Und diese Hervorhebung der Liebe als wesentlicher Gattungstätigkeit des Menschen müssen wir sozusagen als eine erste Schicht nehmen. Sie ist in der Geschichte des Marxismus lange Zeit vergessen, verdrängt und auch Marxologen hatten damit immer ihre Schwierigkeiten. Ich will Ihnen nur eine Anekdote dazu erzählen. Als man sich in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts an die neuerliche Durchsicht dieser Manuskripthaufen machte, die unter dem Namen Deutsche Ideologie kursieren. Das ist ein nur handschriftlich überlieferter Text, eine Textsammlung. Da stieß man in den 60er Jahren auf einen charakteristischen Editionsfehler, der in der Mega aus den 20er Jahren und in den vorherigen Publikationen drin war. Marx Handschrift ist, wenn Sie das mal im Faksimile sich angesehen haben, das ist eine grausam unleserliche Handschrift gewesen. Und die Anekdote bezieht sich auf eine Stelle, in der Marx notiert hatte, in der deutschen Ideologie, Feuerbach gibt keine Kritik der wirklichen Lebensverhältnisse. Jedenfalls, die Handschrift war bisher so entziffert worden. Und nun entdeckten die Handschriftenexperten, dass Marx in seiner Schrift gar nicht Lebensverhältnisse geschrieben hatte, sondern Liebesverhältnisse. Der Satz musste eigentlich richtig gelesen lauten: Feuerbach gibt keine Kritik der wirklichen Liebesverhältnisse. Das ist ein Lesefehler, aber auch eine sehr aufschlussreiche Fehlleistung, deren Sinn vielleicht auch noch deutlicher wird, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, in der Passage, die ich Ihnen vorgelesen habe. Da hieß es: Im Verhältnis, wie gesagt, des Mannes zum Weise zeigt sich, inwieweit das Bedürfnis des Menschen, naturalistische Perspektive, zum menschlichen Bedürfnis, humanistisch-kulturelle Perspektive, inwieweit ihm also der andere Mensch als Mensch zum Bedürfnis geworden ist, inwieweit er in seinem individuellsten Dasein zugleich Gemeinwesen ist. Es taucht nämlich jetzt ein neuer Begriff auf, nämlich Gemeinwesen, das Gemeinwesen. Und wir sehen hier eine Verschiebung, die wichtig werden wird, die man an vielen Stellen beim jungen Marx sich entwickeln sehen kann. Auf den Punkt gebracht kann man sagen, Marx liest das Feuerbachsche Gattungswesen als Gemeinwesen. Er übersetzt das in Gemeinwesen. Oder gesagt, um es kurz zu machen, wohin die Reise geht, Marx übersetzt den Begriff der menschlichen Gattung sukzessive in den der Gesellschaft. Also wenn man diese terminologischen Verschiebungen auf eine Reihe bringen wollte, dann könnte man sagen, die Religionskritik Feuerbachs, die sozusagen an dem wesentlichen Inhalt des Christentums ansetzt, eben die Menschwerdung Gottes, aus Gottes Liebe zum Menschen, die Inkarnation, übersetzt Feuerbach, das ist sozusagen, es geht ja nur um die menschliche Liebe. Das anthropologisiert Feuerbach, die Gattung Mensch. Das nimmt Marx, übersetzt Gattung Mensch in Gemeinwesen und weiter in Gesellschaft. Also, der Gesellschaftsbegriff bei Marx in seiner ersten grundlegenden Schicht ist vom Feuerbachschen Gattungsbegriff hergedacht. Und damit taucht natürlich ein neues Problem auf, was er in dieser Passage zunächst noch mit dem Hegelschen Zauberwort zugleich regelt, nämlich das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Wie der Begriff Gattung bei Feuerbach eben sich zugleich auf das Einzelexemplar der Gattung wie auf das Kollektiv der Gattung bezieht, so vermeidet Marx in dieser Zeit eine schroffe Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft, so wie das in vielen Lehrbüchern der Soziologie ja häufig immer noch angefangen wird, Individuum und Gesellschaft. Das wird vermieden. Ich will Ihnen das an einer Passage auch aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten verdeutlichen. Da heißt es, Zitat Marx, es ist vor allem zu vermeiden, die, und jetzt setzt das in Häkchen, Gesellschaft wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren. Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen, das unterstreicht er dick. Das ist die Feuerbachsche Übersetzung, die Sie jetzt auch schon können. Der Mensch ist ein Gattungswesen, nicht? Der Mensch ist Mann und Frau, nicht? Das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen. Marx fährt fort, seine Lebensäußerung erscheine sie auch nicht in der unmittelbaren Form einer gemeinschaftlichen, mit anderen zugleich vollbrachten Lebensäußerung, ist daher eine Äußerung und Bestätigung des gesellschaftlichen Lebens. Das individuelle und das Gattungsleben des Menschen sind nicht verschieden, so sehr auch, und dies notwendig, die Daseinsweise des individuellen Lebens eine mehr besondere oder mehr allgemeine Weise des Gattungslebens ist, oder je mehr sich das Gattungsleben ein mehr besonderes oder allgemeines individuelles Leben ist. Sie merken, da ist ein Problem. Ich will die Strategie der Argumentation, die Marx hier praktiziert, noch etwas präzisieren. Also, wie ich auch als einzelner Mensch ein Gattungswesen bin, so bin ich auch als einzelnes Individuum ein gesellschaftliches Wesen. In dieser Linie bin ich ein gesellschaftliches Wesen, auch wenn ich etwas ganz allein tue. Marx gibt hier ein Beispiel, das Ihnen sofort einleuchten wird, nämlich den Studierenden, den wissenschaftlichen Einzelarbeiter. Da heißt es, ich zitiere Marx, auch wenn ich wissenschaftlich tätig bin, eine Tätigkeit, die ich selten in unmittelbarer Gemeinschaft mit anderen ausführen kann, so bin ich gesellschaftlich, weil als Mensch tätig. Nicht nur das Material meiner Tätigkeit ist mir, wie selbst die Sprache, in der der Denker tätig ist, als gesellschaftliches Produkt gegeben, mein eigenes Dasein ist gesellschaftliche Tätigkeit. Darum das, was ich aus mir mache, ich aus mir für die Gesellschaft mache und mit dem Bewusstsein meiner als eines gesellschaftlichen Wesens. Zitat Ende. Was nehmen wir daraus? Begriff der Gesellschaft, Gesellschaftlichkeit, wenn sie wie bei Marx in dieser Linie von der Gattung her begriffen wird, ist eine anthropologisch nicht mehr hintergehbare Conditio humana. Nochmal diese Kernformulierung, ich bin gesellschaftlich, weil als Mensch tätig. Ich bin gesellschaftlich, weil als Mensch tätig. Und in der Konsequenz kann man das nun auch umdrehen. Man kann sozusagen dem Ganze einen normativen Drive geben. Man kann sagen, ich bin umso mehr Mensch, das heißt im Einklang mit meiner Anthropologie, meiner Gattung, mit meinem Wesen, je mehr ich gesellschaftlich bin, je mehr der andere Mensch als Mensch mir zum Bedürfnis geworden ist. Bei Marx heißt es schließlich, wunderschöne Sätze, Zitat, setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als ein menschliches voraus, so kannst du Liebe nur gegen Liebe austauschen, Vertrauen nur gegen Vertrauen. Zitat Ende. Nicht? Das Verhältnis zur Welt, das referiert auf Vertrauen, und das Verhältnis zum Menschen als Menschen referiert auf Liebe. Ich schließe den Punkt hier ab, wir kommen noch auf einiges später zurück. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Feuerbach ist von der Religion auf den Menschen gekommen, auf die menschliche Gattung, den Menschen als Gattungswesen, eben mit Kopf und Herz. Kopf und Herz wird uns noch wieder begegnen. Marx geht vom Gattungsbegriff dann weiter über zum Begriff des Gemeinwesens, zum Begriff der Gesellschaft, und zwar 1844, das ist ja unser Datum hier, zu einem Gesellschaftsbegriff, bei dem noch viel von der christlichen Liebesmetaphorik mitschwingt. Auch später wird sich der Begriff festsetzen, das gesellschaftliche Band. Das gesellschaftliche Band, die gesellschaftlichen Bänder. 1844 schwingt bei gesellschaftliches Band noch viel mit vom Liebesband. Nicht? Oder die wirklichen Lebensverhältnisse sind hergedacht von den wirklichen Liebesverhältnissen. Die gesellschaftliche Fessel ist zum Gutteil noch eine Liebesfessel. Band und Fessel, das sind Dinge, die später bei Marx auch noch eine große Rolle spielen werden. Ja, das ist sozusagen der eine Teil, der Feuerbachsche Strang, den wir Kritik und Gesellschaft beginnend verfolgen, die Linie Feuerbach-Marx. Religion, Gottesliebe, Gattung, Gesellschaft, das ist die Reihe, die wir jetzt kennen. Aber wenn man die ökonomisch-philosophischen Manuskripte von 1844 verstehen will, so muss man gleichgewichtig noch einen anderen Strang behandeln, die anderen 50%. Und um darauf zuzusteuern, und dann werden wir auf Bruno Bauer kommen, fange ich mit einer Passage aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten an, in der das deutlich wird. Da heißt es, ich zitiere, das praktische Erzeugen einer gegenständlichen Welt, die Bearbeitung der unorganischen Natur, ist die Bewährung des Menschen als eines bewussten Gattungswesens, das heißt eines Wesens, das sich zur Gattung als seinem eigenen Wesen oder zu sich als Gattungswesen verhält. Zwar produziert auch das Tier. Es baut sich ein Nest, Wohnungen wie Biene, Biber, Ameise und so weiter. Allein es produziert nur, was es unmittelbar für sich oder sein Junges bedarf. Es, das Tier, produziert einseitig, während der Mensch universell produziert. Es, also das Tier, produziert nur unter der Herrschaft des unmittelbaren physischen Bedürfnisses, während der Mensch selbst frei vom physischen Bedürfnis produziert und erst wahrhaft produziert in der Freiheit von demselben. Es, das Tier, produziert nur sich selbst, während der Mensch die ganze Natur reproduziert. Sein Produkt beim Tier jetzt gehört unmittelbar zu seinem physischen Leib, während der Mensch frei seinem Produkt gegenübertritt. Das Tier formiert nur nach dem Maß und dem Bedürfnis der Spezies, der es angehört, während der Mensch nach dem Maß jeder Spezies zu produzieren weiß und überall das inhärente Maß dem Gegenstand anzulegen weiß. Der Mensch formiert daher auch nach den Gesetzen der Schönheit. Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher erst wirklich als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Soweit dieses Zitat. Ich will Ihnen jetzt die Aufmerksamkeit zunächst auf zwei Dimensionen der Argumentation lenken, die wir noch nicht besprochen haben. Die Feuerbachschen Anteile können Sie schon rekonstruieren aus dem, was ich vorgelesen habe. Aber was kommt neu dazu? Erstens kommt der Gedanke hinzu, Produktion und Arbeit. Das ist die Bewährung des Menschen als eines bewussten Gattungswesens. Nicht nur als eines Gattungswesens, bewussten Gattungswesens haben wir jetzt. Und der zweite Gesichtspunkt, der Mensch produziert frei, dieser Pathos, nicht? Er produziert frei vom physischen Bedürfnis. Es geht also um eine neue Begrifflichkeit hier, Produktion, Arbeit auf der einen Seite und Freiheit auf der anderen Seite. Und es geht um die Koppelung dieser beiden Dimensionen, die Koppelung der Dimension der Arbeit und der Freiheit. Woher kommt diese Problemstellung bei Marx? Wir müssen uns zwei Komplexen zuwenden. Der eine Komplex, das ist die Rezeption der Nationalökonomie durch Marx, Marx als Leser nationalökonomischer Schriften. Und der zweite Komplex, das ist die Rezeption der Bruno Bauerschen Religionskritik. Das ist eine Verbindung, die Sie vielleicht im ersten Moment erstaunt, aber Sie hätten ja auch vorhin nicht vermutet, dass die Geschichte beim lieben Gott anfängt und beim Gesellschaftsbegriff aufhört. Also zunächst die Rezeption der Nationalökonomie. In der Literatur über Marx, vor allen Dingen in der hagiographischen Literatur, also die sozusagen Marx dekontextualisiert, wird häufig der Eindruck erweckt, als sei Marx' Beschäftigung mit Problemen der Nationalökonomie, der Volkswirtschaft eine singuläre Erscheinung, während die anderen Hegel-Schüler, Junghegelianer diese Fragestellung einfach schlicht ignoriert hätten. Dem ist natürlich nicht so. Fragen der Nationalökonomie gehören zum selbstverständlichen Diskussionsbereich der Hegel-Schule. Und das kommt daher, dass Hegel selbst bei der Ausarbeitung seiner Staats- und Gesellschaftslehre, das ist eben die Philosophie des Rechts, die diese Bereiche einschließt, sich intensiv mit den englischen Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts auseinandergesetzt hat. Namentlich hat Hegel intensiv den heute zum Vater der Marktwirtschaft erklärten Adam Smith rezipiert und verarbeitet. Und diejenigen, die sich in der Marktwirtschaft auskennen und Adam Smith kennen und in Hegel einsteigen, denen kann ich nur den Tipp geben, diese berühmte Invisible Hand bei Adam Smith, die sollte man sozusagen mal gegeneinander, gegen das halten, was bei Hegel die Figur des Weltgeistes ist. Man kann auch umgekehrt sagen, Hegel hat aus der Invisible Hand eben bei Smith einen Weltgeist gemacht. Das wäre eine eigene Vorlesung, das nur als Denktipp mal, ne? Aber etwa zur gleichen Zeit, als Marx diese ökonomisch-philosophische Manuskripte schreibt, da macht sich auch schon ein anderer Junghegelianer, nämlich Max Stirner, den wir kennenlernen, an die Übersetzung, an die deutsche Übersetzung der Hauptwerke von Adam Smith und Jean-Baptiste Say. Da haben Sie die wichtigen Nationalökonomen, die in dieser Zeit rezipiert werden. Stirner plant die Herausgabe einer umfangreichen Bibliothek der Nationalökonomien der Engländer und Franzosen, und die deutsche Übersetzung von Adam Smith, die Max Stirner gemacht hat, ist bis heute eigentlich auch eine der sprachlich schönsten Übersetzungen, die wir kennen, gilt weiter. Also Marx' Beschäftigung mit ökonomischen Fragen ist, das muss man zunächst feststellen, eingebunden in den hegelianischen Kontext. Was heißt das, eingebunden in den hegelianischen Kontext? Ich will abschließend gleich auf die wichtige Differenz hinweisen, die allzu oft vergessen wird. Die klassische Nationalökonomie, also von Smith bis Ricardo bis Mill, diese Leute, die Sie an der Tafel haben, den Nachfolgern, die das dann popularisierten, also für Smith wurde von Say popularisiert und Mill und Ricardo von Mill. Die klassische Nationalökonomie firmiert unter der Eigenbezeichnung damals politische Ökonomie. Die nennt sich politische Ökonomie. Und was Marx in der Rezeption seit den 40er Jahren betreibt, ist trotz anderslautender Gerüchte, die sich in der Marx-Literatur halten, keine politische Ökonomie, sondern eine Kritik der politischen Ökonomie. Und das ist eine ganz wichtige Differenz. Die Differenz ist genauso groß wie die Differenz zwischen einem Theologen und einem Kritiker der Theologen. Also, Marx ist kein politischer Ökonom, glauben Sie es mir, weder 1844 noch im Kapital noch in seinen letzten Manuskripten, sondern er ist bis zu seinem Tode ein leidenschaftlicher Kritiker der politischen Ökonomie gewesen. Und nun kommt natürlich die Frage, was kritisiert Marx an der politischen Ökonomie, der Volkswirtschaftslehre, der Nationalökonomie? Der entscheidende Satz steht in den Pariser Manuskripten von 1844, der heißt, ich zitiere, die Arbeit kommt nur unter der Gestalt der Erwerbstätigkeit in der Nationalökonomie vor. Die politische Ökonomie, sie muss kritisiert werden, weil sie eine falsche Auffassung von Arbeit hat. Und an dieser Stelle haben wir uns zu fragen, wo kommt dieser Begriff der Kritik her, der Kritik der politischen Ökonomie. Woher kommt er her? Und wenn nicht Arbeit als Erwerbsarbeit, was dann für eine Vorstellung von Arbeit? Und was diese beiden Begriffe angeht, Kritik und Arbeit, so nimmt er sie nicht von Feuerbach, aus der Feuerbachschen Religionskritik, sondern er nimmt sie aus der Kritik eines anderen Junghegelianers, nämlich aus der Religionskritik von Bruno Bauer. Das mache ich nächstes Mal weiter. Das wird der Punkt geben, Religion, Arbeit, Kritik. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.